ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema, wenn die Brandmauer bröckelt. Wie stark ist die Demokratie? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz duldet die Hilfe der AfD für seinen migrationspolitischen Kurs. Ist die Brandmauer zu rechts außen damit eingestürzt? Ist die Demokratie in Gefahr und muss beschützt werden, wie es in den aktuellen Debatten heißt? Tatsächlich sind Demokratien laut Studien weltweit auf dem Rückzug. Im Vergleich zu durchsetzungsstärkeren Autokratien wirken sie oft zerstritten und schwach. Was aber sind eigentlich die Vorzüge von Demokratie? Wo liegen ihre Schwächen? Was meinen wir wirklich, wenn wir von Demokratie sprechen? Darüber diskutieren wir heute im Forum auf SWR Kultur. Mit dabei ist die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic, die Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Merkel und Veit Selk, Privatdozent an der WU Wien. Herr Selk, nach der Messerattacke in Aschaffenburg diskutiert das ganze Land über Migration. Und als Reaktion darauf hat die Union zwei Anträge in den Bundestag gebracht. Am Freitag steht nochmal ein Gesetzesentwurf zur Abstimmung. Unter anderem geht es dabei um dauerhafte Grenzkontrollen, Zurückweisungen von Asylsuchenden und Abschiebehaft. In diesen Minuten werden diese Anträge mit den Stimmen der AfD vielleicht verabschiedet. Ein Tabubruch, sagen viele. Was sagen Sie?
Ja, hallo Herr Lang und hallo in die Runde. Hallo. Was sage ich? Also ich sage, das ist zweierlei. Das ist zum einen ein wahltaktisches Manöver, um ein Thema für den Wahlkampf zu setzen, was bisher noch nicht so da war. Ne? Also wir hatten bisher noch nicht das Wahlkampfthema. Und das soll jetzt, denke ich, Migration werden und die Thematik Law and Order. Und wie wir an dieser Sendung sehen können, springen Leute auch total drauf an. Das ist, denke ich, das eine. Und das andere, das ist auch ein Testballon, um auszutesten, wie ist eigentlich die öffentliche Meinung, wenn man diese Annäherung an rechtspopulistische Parteien, an die AfD, mal so antestet.
Frau Marinic, die Union sagt ja, wenn wir das Migrationsthema links liegen lassen oder besser gesagt rechts liegen lassen, profitiert am Ende die AfD. Also eigentlich sagt die Union damit, sie möchte die Demokratie retten. Was halten Sie von diesem Argument?
Wenn man sich jetzt die neuesten Umfrageergebnisse ansieht, die gerade rauskamen, sah man, glaube ich, +4 bei der AfD. Und das ist jetzt auch eine Tendenz, die ja viele Studien und politische Beobachter seit Jahren wiedergeben, dass man letztlich, indem man die Agenda, die Thesen, die Forderungen von rechts außen übernimmt, am Ende rechts außen stärkt, denn die Menschen wählen das Original. Also ich weiß auch nicht, ob ich sage, es hat sich gerade das Wahlkampfthema gefunden, denn ich habe gleich vor 1-2 Tagen eine Umfrage gesehen, in der es hieß, 75% der Befragten in dieser Umfrage finden Migration überhaupt nicht das wichtigste Thema, sondern es ist für mich eher das Zeichen einer unglaublichen Einfallslosigkeit in einem Wahlkampf, der viel zu schnell angesetzt wurde, auf den alle nicht vorbereitet waren. Ein Winterwahlkampf, wo man nicht weiß, wie komme ich zu den Menschen. Die erhöhte Nervosität, die man erlebt aufgrund der medialen Unterstützung, die jetzt auch zum Beispiel durch Elon Musk kam. Und dann setzt man auf ein Thema, das man kennt, das man meint zu kennen, deren Dynamiken man meint zu kennen, die man aber kennt aus Zeiten, als es noch keine AfD gab. Und letztlich ist es ein Signal ganz großer Visionslosigkeit. Denn ich glaube, was viele in der Bundesrepublik sich eigentlich gewünscht haben, man wollte ja raus aus der Stagnation der Ampel. Und die Stagnation betraf ja jetzt nicht allein Migration, sondern es betraf ganz viele Felder, Bürokratieabbau, Deutschland als Wirtschaftsstandort. Das alles waren die Themen, unsere Gesundheitssysteme, unsere Pflegesysteme, da sollen die Kosten wieder explodieren. Es ist letztlich für mich fast eine Art Kamikaze-Aktion in einem einfallslosen, viel zu schnell aufgesetzten Wahlkampf.
Herr Merkel, noch im letzten Herbst versicherte Merz ja eine Zusammenarbeit mit denen da, und damit meinte er natürlich die AfD, ist ausgeschlossen, und stattdessen wollte sich die Union eigentlich mit den anderen demokratischen Parteien abstimmen. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich passiert, und Merz nimmt in Kauf, dass die AfD möglicherweise mitstimmt bei diesen Anträgen. Bricht die Union da ihr Wort? Und vor allem, welche Folgen hat das für die Demokratie?
Ob die Union da ihr Wort tatsächlich bricht, bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist dann eine Wortklauberei zum Teil. Die einen sagen, ihr kooperiert und die anderen sagen, tun wir gar nicht. Sogar in dem Antrag kritisieren wir beinhart die AfD. Und wir können uns nicht davon abhängig machen in unserer Politik, in unseren Anträgen, ob die AfD sich eventuell darauf setzt. Ich würde noch etwas dazu sagen wollen, warum ich glaube, dass es nicht das Finis Germaniae oder das unterhöht richtig unsere Demokratie. Wir sollten uns eingestehen, dass die Brandmauer nicht besonders erfolgreich war. Seit 4 Jahren ist das Chiffre dafür, dass wir uns von dieser unappetitlich fremdenfeindlichen und von mir auch aus rechtsextremen Partei abgrenzen. Synchron dazu läuft, dass in den letzten 3 Jahren von 21 bei den Wahlen bis heute sich die Stimmenzahl von 10 auf 20 sozusagen vergrößert hat. Und ich würde gern mal nüchtern analytisch fragen, die Brandmauer hat sich zumindest überhaupt nicht bewährt. Ich will aber dazu sagen, das ist ja kein deutsches Phänomen, dieser Rechtspopulismus. Das ist ein europaweiter oder gar transatlantisches Phänomen. Manche deuten sogar auf Indien hin. Also hier haben wir eine Entwicklung, wo wir keine guten Gegenstrategien haben. Vielleicht kommen wir noch darauf, es gibt einen Fall, der relativ erfolgreich war mit Nebenwirkungen, das ist Dänemark. Die Brandmauer ist nicht besonders stabil oder funktional, um die AfD von der Macht fernzuhalten.
Auf Dänemark wurde ja heute auch unter anderem von Lindner verwiesen als ein positives Beispiel, wie man das eben machen kann als Partei der Mitte, eben dieses Thema Migration zu behandeln. Mich würde jetzt aber noch interessieren, Herr Selk, die Brandmauer ist offensichtlich nicht erfolgreich. Sehen Sie das auch so?
Ja, also vielleicht noch kurz zu Lindner. Das ist so ein bisschen kurios, dass der das sagt, weil da geht es ja um eine sozialdemokratische Partei, die eine, ich sag mal, migrationsskeptische Politik mit einer doch sozialdemokratischen Politik verbunden hat. Das hat natürlich eine gewisse Ironie, wenn Lindner sagt, das ist ein Erfolgsrezept. Aber in Dänemark scheint es das zu sein. Und ich würde es eigentlich ähnlich sehen wie Herr Merkel, dass die Brandmauer, ja, das ist eine Rhetorik, die lange aufrechterhalten wurde. Und das ist eigentlich nicht sonderlich erfolgreich, weil eben die rechtspopulistischen Parteien sich zu einem, ja, ich würde fast sagen, normalen Element von dem Parteiensystem entwickeln. Ja, und das kann man eben durch diese Brandmauer nicht aus der Welt schaffen. Das funktioniert nicht. Ich würde sogar sagen, dass der Zug eigentlich abgefahren ist. Ja, also wenn man die Erwartung erzeugt, diese Parteien aus den Parteiensystemen herauszudrängen, ist das, glaube ich, unrealistisch.
Aber was ist der richtige Umgang mit Parteien wie der AfD, die eben in weiten Teilen als rechtsextrem gelten und gleichzeitig eben demokratisch gewählt sind? Also wie kann man mit denen zusammenarbeiten oder nicht? Frau Marinic, was sagen Sie?
Ich kann jetzt nur noch mal sagen, also es ist ein Satz wie, es ist jetzt schon passiert. Wir reden ja hier heute über Demokratie.
Nochmal, ja.
Finde ich einen ganz schwierigen Satz, weil Demokratien ständig im Wandel sind, ständig in Bewegung. Und dass es im Moment so ist, hat Gründe. Und auf die Gründe können wir Einfluss nehmen. Und dann auch, wenn man sagt, sie sind jetzt von 10 auf 20% gewachsen. Natürlich ist es ein internationales Phänomen, aber auch immer ein Nationales, also wie sie sich national dann aufstellen, woraus sie ihre Strategien erwachsen lassen. Ich würde diesen Gedanken nicht teilen, dass es normal ist, sondern dass es normalisiert wird. Und wenn wir im Moment vom Verfassungsschutz mitgeteilt bekommen, dass es dort in Teilen gesichert rechtsextreme Bewegungen gibt in diesen Parteien, dann ist das auch nicht normal. Dann hat auch das Grundgesetz, apropos Demokratie, Instrumente der wehrhaften Demokratie. Also ich glaube, dass man nicht, indem man sagen kann, die gibt es jetzt und die sind gewählt und natürlich müssen wir mit denen umgehen, aber zu diesem Umgehen gehört ja für mich eine kritische Öffentlichkeit, eine wachsame Öffentlichkeit zu sehen, wird da Demokratie irgendwann mit demokratischen Mitteln ausgehöhlt, und das fände ich dann wesentlich beruhigender, als sozusagen damit ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ob die Brandmauer das die richtige Strategie ist, da ist natürlich zu sagen, auf der Bundesebene finde ich das schon eine große Marke, die wir da umgehen würden, hat auch in der internationalen Presse so stattgefunden, dass ich lese ganz gern spanische, französische, kroatische, aufgrund meiner Herkunft, Zeitungen. Und da stand plötzlich wirklich groß auf einer Seite, die CDU plant zum ersten Mal Kooperation mit den Rechtsaußenparteien. Also gerade auch die internationale Wahrnehmung, wenn auf Bundesebene plötzlich hier etwas passiert, würde das doch wahrnehmen als eine Veränderung der Strategie, doch wahrnehmen als eine Normalisierung dieser Partei, dass das auf Kommunalebene und anderen Ebenen bereits stattgefunden hat, das wäre auch Teil des ehrlichen Umgangs damit. Aber sich das Ziel zu setzen, zu sagen, wir müssen gerade in Deutschland, wo wir vielleicht auch noch mal von der Art und Weise, wie diese Partei beschaffen ist, da warten wir gerade auch noch mal auf einen neuen Bericht, sehen müssen, mit wem wir es wirklich zu tun hatten und ob man ein AfD-Verbot vielleicht auf den Weg bringen muss. Und erst wenn wir dieses Gesamtbild haben, können wir da hingehen. Aber prinzipiell finde ich die Erwartung, die wir hatten und die ja Friedrich Merz noch im letzten Herbst formuliert hat. Also da bin ich auch nicht bei Herrn Merkel. Wenn ich mir das als Video vorstelle, dann habe ich einmal Friedrich Merz, der links steht und sagt, auf keinen Fall, nie, in keiner Weise mit der AfD. Und jetzt im Wahlkampf, also im entscheidenden Monat, steht er da und sagt, Originalton bei Berlin Direkt war ja mit wessen Stimmen und so, ist ihm dann eigentlich egal. Und dann hat er gemerkt, dass da doch großer Gegenwind kam. Und dann kamen die großen Nachjustierungen in diesem Text, wo man dann deutlich machen wollte, diese Partei nicht. Also er hat die Bundesrepublik jetzt im Wahlkampf, wo man eigentlich einen Zukunftswahlkampf hätte führen müssen, aufgrund von Herausforderungen dieser Zeit, aufgrund Herausforderungen der deutschen Wirtschaft in dieser Krise, hat er ihn eigentlich in einen alten Migrationsdiskurs, der Anfang der 90er geführt und uns damit in eine schwierige Situation gebracht als Land, weil die Menschen durch diese agitative Diskussion, die im Moment im Gange ist, ja gar nicht mehr zum Lösen kommen.
Naja, wenn ich dazu was sagen darf, bin nicht der Advocatus von Friedrich Merz.
Da ist mir vieles, ich hab ihn nur beschrieben.
Vieles ziemlich fremd. Vorausschicken will ich auch, ich bin gegen eine Koalition von irgendeiner Partei mit der AfD. Das ist für mich doch eine saubere Trennlinie. Aber nüchtern, empirisch, etwas zurechtrückend. In der Europäischen Union haben 14 Staaten Rechtspopulisten in der Regierung gehabt. Wenn man näher hinschaut, hat das jene Regierungen, in der sie nur als Juniorpartner aufgetaucht sind, an der konkreten Politikgestaltung sehr, sehr wenig geändert. Wir haben Italien, wo eine offen rassistische Partei, die Lega, zusammen mit den Fratelli d'Italia sitzen, die Mehrheit sogar haben. Ein Vergleich mit der Vergangenheit in der Politik ist, wenn man das wirklich sachlich betrachtet, relativ gering. Also ich will damit sagen, eine Normalisierung im europäischen Maßstab ist nicht etwas, was ich gelassen hinnehme. Aber das ist eine empirische Beschreibung und die dürfen wir nicht einfach weglassen. Was mich doch eher etwas negativ stimmt, es ist ein Tabu gefallen in Deutschland. Deshalb ist Deutschland ein Nachzügler in der Rechtspopulisierung gewesen. Und das Tabu war unsere furchtbare Vergangenheit. Deshalb sollte rechts von der Union keine legitime politische Partei mehr auftauchen. Und mit der Merkel-CDU ist die Union in die Mitte gerückt. Und dann wird ein politischer Raum frei. Und in diesen sind die Rechtspopulisten geradezu, um im Duktus zu bleiben, hineinmarschiert. Also Ich würde sagen, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Jetzt dann zu sagen, wir reden nicht darüber, ist nicht mein Verständnis von Partizipation und Diskussion in einer Demokratie. Natürlich müssen wir darüber reden. Die ganze Welt redet offensichtlich darüber. Und Sie haben sogar El País oder irgendeine andere Zeitung dazu zitiert. Das gehört in den Wahlkampf und die Umfragen zeigen uns, dass die Bevölkerung mit dieser Frage sozusagen hadert. Nicht, dass ich glaube, das wäre unsere wichtigste Frage, Frau Marinitsch, da treffe ich mich mit Ihnen. Es gibt andere materielle Fragen, aber wir sozusagen von oben herab können der Bevölkerung nicht diktieren, darüber habt ihr zu reden und darüber nicht.
Also dann sind Sie wahrscheinlich auch gegen ein AfD-Verbot. Das komplett, ist ja morgen Thema komplett. Im Bundestag. Wie ist es bei Ihnen? Ja?
Wenn ich da nochmal geradezu
echauffiert
was sagen darf. Es ist ein illiberales Verständnis von Demokratie. Ja. Selbst wenn man wie ich die AfD ekelhaft findet, darf man in einer Demokratie, hier folge ich dem großen Staatstheoretiker Hans Kelsen, vermutlich der wichtigste im 20. Jahrhundert, der klar sagt, in dem Moment, wo eine Demokratie Nicht-Demokraten oder Undemokraten mit undemokratischen Mitteln und Instrumenten bekämpft, hört diese Demokratie auf, liberal zu sein oder gar demokratisch zu sein. Wer ist denn das Bundesverfassungsgericht, dass es dem Souverän, dem Demos sagt, ihr 20%, die AfD wählt, ihr seid einfach nicht reif für die Demokratie, euch ziehen wir diese Repräsentationsmöglichkeit weg. Das ist illiberal und es würde etwa nie in einem angelsächsischen Staat, die schütteln nur den Kopf. Was? Parteien dürft ihr verbieten?
Also ich finde den ganzen Paragraph, den wir haben zum Verbot von Parteien, finden Sie illiberal?
Ja, aber natürlich.
Weil man verbietet ja die AfD nicht einfach willkürlich, sondern da ist ja ein ganz komplexer juristischer Vorgang dahinter. Man geht ja nicht willkürlich hin und sagt, uns passt eure Nase nicht, sondern er ist ja eben, weil es so komplex ist, sind ja auch viele dagegen. Das sind hohe Hürden, um eine Partei zu verbieten. Hier in der Demokratie würde doch keiner sagen, Moment, die 20%, die wollen Dinge, die wollen wir nicht. Dann wäre es illiberal, sondern es wäre ein rechtsstaatlicher Vorgang. Es wäre schwer zu prüfen, man müsste Nachweise erbringen. Und gerade deshalb sind ja auch viele dagegen. Also Sie haben das gerade so dastehen lassen, als würde man die AfD qua Antipathie verbieten. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht nur darum, ob man ein Verfahren anstreben sollte, also in dem so das überprüft würde. Ja, ich wollte es nur noch mal klarstellen, weil Sie so taten, als wäre das illiberal überhaupt. Niemand sagt, man will ein Verbot, sondern man will einen Antrag für ein Verfahren. Das ist ein großer Unterschied.
Wenn man sich in der Demokratietheorie auskennt, hoch illiberal, will das nach wie vor sagen, dass es über Herrn Chiemsee 1948, dann 1949 ins Grundgesetz geraten ist, zweimal angewendet worden. Einmal auf eine nationalsozialistische Nachfolgepartei 1951, 1956, dann gegen die stalinistische KPD. Heute haben wir und müssen wir andere Mittel haben als die Ultissima Ratio, die da heißen kann, Verbot. Ein solches Verbot gegen eine Partei, die 20% bekommt, würde übrigens mit einer Repressionswelle notwendigerweise implementiert. Der Verfassungsschutz beileibe nicht eine besonders demokratische Institution. Der Verfassungsschutz würde wie bei dem radikalen Erlass die Bevölkerung durchleuchten und die AfD-Reste würden eine neue Partei mit einem neuen Namen gründen. Nichts wäre geholfen. Wir müssen schon unsere demokratischen Kräfte unter den Parteien in der Zivilgesellschaft stark machen, dagegen anzugehen. Bitte keine Verbote.
Lassen Sie uns doch mal ein bisschen den Blick weiten, denn es ist ja nicht nur ein nationales Phänomen, sondern eben ein weltweites Phänomen. Ist auch die Frage, ob man Deutschland da jetzt wirklich auch so entsprechend einsortieren würde. Aber weltweit leben eben immer weniger Menschen in liberalen Demokratien und viele Schwellenländer rutschen zusehends ins Autoritäre ab. Das sind eben Ergebnisse einer Studie der Bertelsmann Stiftung vom letzten Jahr. Da werden auch Zahlen genannt, also zum Beispiel die Wahlen in 25 Ländern sind eben weniger frei und fair als 22. In 32 Ländern wird Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit weniger geachtet und in 39 die Meinungs- und Pressefreiheit. Eine ganze Menge Zahlen jetzt hier. Warum, Herr Selk, kann sich die Demokratie global offensichtlich nicht so richtig durchsetzen?
Ja, lassen Sie mich, bevor ich dazu was sage, noch kurz kommentieren.
Können Sie gerne, bitte.
Wenn man jetzt die AfD verbieten würde, dann würde Deutschland wahrscheinlich auf diesem Index von Bertelsmann auch abrutschen, weil dann die Wahl illiberaler würde, weil eben eine Partei
Herr Merkel nickt hier.
Verboten werden würde. Das will ich nur anmerken. Das ist keine Wertung, sondern das ist, glaube ich, einfach eine nüchterne Beschreibung. Ja. Also Ihre Frage, ja?
Also ich bin jetzt, ich glaube durchaus, dass auch die USA Verbots- und Banned Political Parties kennt, wenn sie wirklich Dinge, also wir reden da davon, dass wir rechtsextremistische Bewegungen in der Partei haben und nicht irgendwie Meinungen, die unliebsam sind. Also mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen, natürlich würde man jemand einfach verbieten, wäre das problematisch, aber in dem Moment, wo es um Extremismus geht, haben alle Staaten Instrumente, sich zu schützen eigentlich.
Nein. Na, das ist tatsächlich historisch sehr unterschiedlich. Also es gab ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber einen Fall in den USA, da ging es um die Frage, ob die NSDAP der USA, also da gibt es ja eine nationalsozialistische Partei, einen Aufmarsch in einem kleinen Städtchen durchführen darf, in dem sehr viele Überlebende des Holocaust wohnten. Und da hat sich tatsächlich damals die American Civil Liberties Union dafür eingesetzt, dass die nationalsozialistische Partei das machen darf. Also daran kann man sehen, dass es doch länderspezifisch sehr viele Unterschiede gibt. Das betrifft auch die Institution eines Verfassungsschutzes, wie wir ihn haben, also eine politische Behörde, die, wie soll ich das nennen, mein politisches Meinungsspektrum beobachtet und auch einordnet, ob es verfassungsgemäß ist oder nicht. Ne? Also es gibt auch Demokratien, die haben das gar nicht. Das muss man, denke ich, beachten, dass wir in Deutschland nicht der Normalfall sind, soweit ich weiß. Ne? Also das vielleicht nur kurz als Ergänzung. Mhm. Und dann, wenn ich sage, dass rechtspopulistische Parteien gewissermaßen normaler Teil des Parteiensystems werden, will ich das ja auch nicht rechtfertigen. Ich muss es erstmal einfach als Politikwissenschaftler beschreiben. Ne? Also ich werde jetzt nicht aus Steuergeldern bezahlt, damit ich hier meine politische Meinung äußere, die ich habe und die in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Aber das ist ja jetzt hier nicht meine Funktion.
Nee, das aber jetzt nochmal kurz zurück zu, zurück zu der Frage, ne? Warum kann sich die Demokratie generell auf der Welt, sagen wir mal, nicht durchsetzen?
Ja. Ja, das ist eine ganz große Frage, zu der es im Fach sehr viele... Ja, das ist gut. Sehr viele Positionen gibt. Also erstmal zur empirischen Beschreibung. Da ist es tatsächlich so, dass der Großteil der Menschen im Fach und die Institute, die diese Studien veröffentlichen, Sie haben jetzt eine von Bertelsmann erwähnt, diese These vertreten. Also dass es einen Rückgang gibt von Demokratien. Autokratien sind auf dem Vormarsch. Das ist tatsächlich so. Es gibt allerdings auch, möchte ich erwähnen, abweichende Meinungen. Also im Fach gab es vor ein paar Jahren einen Aufsatz, der ein bisschen Furore gemacht hat, der nämlich gesagt hat, ja, wenn man sich die Hard Facts anguckt, nämlich wie häufig finden Regierungswechsel statt, dann ist es gar nicht so eindeutig, dass es einen Rückgang der Demokratie gibt, weil die Zahl der Regierungswechsel gar nicht zurückgeht. Und das müsste man ja eigentlich beobachten können, wenn wir mehr Autokratien hätten. Ne? Also das
nun
will
ist
ich nur
Merkel, Demokratie, ja. Nun ist Feind Demokratie mehr als ein Regierungswechsel.
Sehe ich genauso.
Es ist zwar richtig, dass eine sehr kurze Definition lauten könnte, Demokratie ist ein System, in dem man Wahlen verlieren kann. Das ist ganz wichtig, das ist der Kern. Das ist das, was wir übersetzen als allgemeine, freie, gleiche und irgendwie auch faire Wahlen. Aber wir haben eine tatsächlich weltweit seit dem Jahre 2008 seit nunmehr im 16. Jahr weltweit gesehen einen Rückgang der Qualität von Demokratien. Ja, ja. Und das trifft mit Ausnahme ganz weniger Staaten wie Dänemark, wie Kanada, trifft es nahezu alle, auch entwickelten Staaten.
Das sehe ich auch so. Das sehe ich, ich sehe es auch so. Also,
Frau Marinitsch, die Frage würde ich gerne auch nochmal an Sie weitergeben. Nämlich zum Beispiel, wenn man eben auf Länder wie China guckt, die haben ja in den letzten Jahren trotz allem ein enormes Wirtschaftswachstum durchlaufen. Jetzt ist die KI DeepSeek eben auf den Markt gekommen, die eben auch zeigt, wie leistungsfähig Autokratien sein können. Verliert die Demokratie im Wettkampf der Systeme?
Naja, also jetzt empirisch sehen Sie das ja in vielen Bereichen. Das hat viel damit zu tun, aus meiner Sicht, damit, dass in Zeiten, in denen die Demokratien das, was auch die USA damals wollte, mit Soft Powers eben irgendwie Handel und Demokratisierung vorantreiben wollte, sich so nicht erfüllt hat, sondern man Handel betrieben hat und letztlich die politischen Bedingungen sich nicht entsprechend entwickelt haben, sondern der Reichtum eher dazu führte, dass dann die Autoritären sagten, wir werden genauso reich oder reicher. Und im Moment sind wir an diesem Punkt. Ich glaube, was wir gerade reden, zeigt eigentlich ganz schön so ein, im Moment aus meiner Sicht die Schwäche der Demokratien. Es gelingt uns kaum noch, in Diskursen Räume zu schaffen, in denen wir von den Qualitäten der Demokratie sprechen, in der es um das geht, was zum Beispiel die Zivilgesellschaft in der Demokratie leisten kann, dass man stärkt, was die letztlich Kernarbeit dessen ist, was wir als Demokratinnen und Demokraten tun dürfen, was Menschen in autoritären Regimen nicht tun dürfen. Die Freiheitsrechte, die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, alles Dinge, die man pflegen muss, die man zum Leben erwecken muss. Und wir reden gar nicht mehr darüber. Und je mehr sich letztlich die Menschen nicht mehr wirkmächtig fühlen, je mehr sie denken, eigentlich hat doch diese Demokratie fühlbar gar nichts mehr, wo ich merke, was ist denn mein Vorteil in dieser Demokratie? Im Gegenteil, ich fühle mich immer ohnmächtiger. Desto einfacher haben es umgekehrt auch Fantasien der starken Hand zurückzukehren. Und ich glaube, dass wir gerade in Deutschland, weil wir am Ende natürlich auch wir haben ältere demokratische Traditionen, wir haben aber auch sehr undemokratische Zeiten erlebt. Wir hatten dann Re-Education. Wir sind in einem ständigen Lernprozess. Wie geht Demokratie? Wie geht das der Einsatz von Zivilgesellschaft? Wie geht dieser Schutz der Demokratie? Und das sind natürlich unfassbar anstrengende Prozesse, Aushandlungen von Gegenwart. Und gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir immer pluraler werden, wo natürlich Einwanderungsgesellschaften, Gesellschaften auch ausdifferenziert haben, ist das noch komplizierter geworden. Und uns fehlt einfach manchmal, glaube ich, das Handwerk in jetzt diesen noch pluraleren Zeiten, die schwieriger sind, wo global sich, wie Sie es gerade sagen, es beginnt natürlich mit dem Hindu-Nationalismus teilweise in Indien. Es sind global so viele Mächte, die ein Interesse haben an einer Veränderung der Einflusssphäre, dass die Demokratien da tatsächlich gerade den schwächeren Eindruck machen. Ich habe zwar Politikwissenschaft studiert, aber finde es durchaus auch interessant, ein bisschen einzuwirken auf die Zeit, in der ich lebe. Und weil ich halt auch Demokratin bin und sage, ich finde das wichtig, dass wir uns erinnern an die Werte und die Freiheitsrechte, dass wir uns erinnern an die Möglichkeiten, an das Privileg, dass uns diese Grundgesetze geben, die eben Menschen, die in Diktaturen leben, nicht haben. Und dass es wenig bringen wird, nur über Verbote zu reden von rechtsextremen Gruppen, dass es nicht viel bringen wird, von der Macht der anderen zu reden, sondern letztlich an den eigenen Fehlern oder an den eigenen Schwächen der eigenen Gesellschaft so zu arbeiten, dass man immer mehr Menschen mobilisiert, aus den demokratischen Grundrechten so Konstruktives wie möglich zu ziehen, auch für den zivilgesellschaftlichen Aufbau in einem Land.
Ja, und also genau, was Sie ja gerade beschreiben, ist eben, dass viele Menschen sagen oder das Gefühl haben, dass Autokratien liefern und Demokratien nur reden. Also das kommt ja auch ein bisschen in diesem März, würde man sagen, Zitat von heute zu Sprache, nämlich die Zeit für Gespräche und Arbeitskreise ist vorbei, es ist jetzt die Zeit für Entscheidungen. Also da steckt ja auch so eine gewisse Sehnsucht, ne, nach endlich wirklich liefern. Ist es das, was eben uns überall prägt auf der ganzen Welt, nicht nur hier?
Naja, dass das ein wichtiger Punkt der Demokratie ist, nicht nur Democracy of the people, by the people, sondern auch for the people, die berühmte Lincoln'sche Formel. Das gehört dazu, und wenn Politik nicht liefert, wie es so schön heißt, beziehungsweise nicht die großen Probleme löst, dann gibt es Enttäuschungseffekte, und die sehen wir. Wir fassen die gegenwärtig unter dem Begriff der Polykrise, vom Klima über Migration zu Pandemien, zu Ungleichheit und so weiter. Probleme, die so schwierig zu lösen sind, auch nicht im nationalen Maßstab, sondern man braucht transnationale Kooperation, und das produziert sozusagen Entfremdung. Und dann taucht auf einmal der falsche Eindruck auf, Autokratien seien leistungsfähig. Darüber gibt es, ich rede schon wie Herr Lauterbach, darüber gibt es Studien, darüber gibt es langfristig anschauen und nicht nur Singapur oder China anschauen. Ja. Wenn ich die ganzen Diktaturen in Zentralasien, in Afrika, in anderen Regionen der Welt betrachte, wissen wir etwa, dass sie nicht leistungsstärker sind beim Treiben von Wirtschaftswachstum. Sie sind grottenschlecht, wenn es um Gesundheit geht, in der Regel um Ernährung, Bildung. Und dann kommt, das hat Frau Marinitz gesagt, dann kommt die große Begründung der Demokratie, Freiheit. Und da sind sie, haben sie nichts aufzuweisen als die Vernichtung der Freiheit. Also wir sollten etwas doch couragierter auftreten und stolzer auftreten. Wir haben das bessere System, und wir haben trotz aller Schwierigkeiten einen Lernmechanismus eingebaut, und das ist, dass wir unfähige Regierungen abwählen können.
Herr Selk, was sind die Stärken der Demokratie?
Ja, da würde ich gerne einhaken. Also ich würde es ähnlich sehen. Die Forschung ist da, glaube ich, ziemlich klar. Es gibt halt Ausnahmen, ne? Also was Gesundheitssystem jetzt angeht, Kuba, da ist auch die Lebenserwartung, glaube ich, sogar gleich auf mit den USA, ne? Also es ist nicht immer eindeutig, aber in der Tendenz würde ich zustimmen. Da ist gewissermaßen die Leistungsbilanz der Autokratien in der Regel viel, viel schlechter. Wo ein Problem liegt, und das führt vielleicht auch zurück zu Ihrer vorhergehenden Frage, was sind eigentlich die Ursachen der Demokratie-Skepsis? Dass dieser Lernmechanismus, den Wolfgang Merkel angesprochen hat, doch in unseren Kontexten, wie soll ich das sagen, so ein bisschen
abhanden gekommen ist, oder was möchten Sie sagen?
Ja, also ob er ganz abhanden gekommen ist, weiß ich nicht. Aber man hat eben nicht den Eindruck, dass durch diese Kombination aus öffentliche Debatte, freie öffentliche Rede, ne, also Bildung einer öffentlichen Meinung, zivilgesellschaftlicher Partizipation und dem Parteienwettbewerb, was ja so die wesentlichen Mechanismen sind, ein politisches Lernen stattfindet, weil doch auf sehr vielen Feldern, das klang vorhin auch schon an, eben es zu keiner Verbesserung kommt, auch wenn sie klein und inkrementell ist, ne? Also im Bereich der Bildung, der sozialen Gerechtigkeit, der Schaffung von einigermaßen ausgeglichenen Lebensverhältnissen, der Begrenzung der massiven Konzentration von Reichtum und damit auch politischer Macht an der Spitze der sozialen Hierarchie und so weiter und so fort. Dass es da zu einer, wie soll ich sagen, Umkehr oder zumindest Bremsung der Trends kommt, ne? Den Eindruck hat man eben nicht. Und das ist, glaube ich, das, was so in unserem Kontext wesentliche Ursache ist für diesen Demokratie-Skeptizismus. Ne? Dass eben dieser Lernmechanismus nicht so wirklich zu funktionieren scheint, sondern man eher so eine Art Ossifizierung, Blockade, Status Quo-Erhalt oder Verschlimmerung der Verhältnisse befürchtet.
Ich würde das gern ergänzen, bitte, wenn ich darf, weil wir reden bisher so tatsächlich, als würden Demokratien vor allem aufgrund ihrer inneren Fehler bröckeln und das Vertrauen in Demokratie aufgrund der Dysfunktionalität bröckeln. Wenn ich kurz anekdotisch werden kann, als ich im Sommer mit meinen deutsch-kroatischen Familienmitgliedern, mit meinen Kroaten zusammensaß und wir über Deutschland sprachen und vieles wirklich negativ zeichneten, sahen mich meine kroatischen nur in Kroatien lebenden Verwandten an und sagten, erst mal, ihr redet gerade so, ihr seid immer noch Deutschland. Ja, und bis Deutschland bei allem, was ist, so schlecht ist wie andere Länder, wo kommt das denn her bei euch, dieses ganz negative Bild? Also dieses ständig Schlechtreden der eigenen Demokratie, das hat nicht nur zu tun damit, dass es wirklich so ist. Wir haben viele Probleme, wir haben auch viel, was man gut lösen könnte, wo ich auch sage, wir hätten alle Kompetenz im Land und könnten das machen. Aber ich finde es wichtig, dass wir heute auch darüber reden. Der Angriff auf die Demokratie ist nicht nur, dass wir von innen schwach werden, sondern dass die autoritären Staaten global natürlich sehr gut vernetzt sind, immer mächtiger, als Beispiel BRICS, dass sie sich vernetzen, dass sie natürlich auch gemeinsame Strategien ausüben, dass sie jetzt mit den, man sagt auch teilweise rechten Oligarchen, Bros, die in Silicon Valley die ganze Datengold über sich haben und so viel Wissen über Wählerinnen und Wähler, so viel Möglichkeit haben, das Bild der Realität zu prägen heutzutage in Menschen, dass sie natürlich gezielt dafür sorgen, dass der Unmut über Demokratien wächst, dass unsere subjektive Welterfahrung definiert wird plötzlich von manipulativen Unternehmen, die plötzlich im Interesse autoritärer Herrscher handeln. Das heißt nicht, dass es so schlecht ist, wie wir es wahrnehmen, sondern dass die subjektive Wahrnehmung plötzlich ein Kampffeld geworden ist in diesen Zeiten und dass die Demokratien insbesondere dadurch gefährdet sind, weil man nur beschäftigt ist, diese Negativität zu verhandeln. Damit würde ich schon gerne nochmal zurück, auch in diese Zeit. Wir stehen in einem Wahlkampf mit den großen Herausforderungen. Wir reden über eine Partei im Moment, die wächst, die eigentlich keine großen Antworten hat. Das Parteiprogramm, würde ich sagen, im Moment bietet sicher für die nächsten 10, 20 Jahre nicht die interessantesten Auswege. Wenn jetzt Migrationspolitik das große Feld ist, auch das ist ein ganz schwieriges, es ist kein lösungsorientiertes, wirklich, wenn wir ehrlich sind, selbst wenn wir das lesen würden, wenn wir einen großen Zaun um Europa machen würden, wenn wir die Fiktion gestatten würden, wären immer noch die großen Probleme unserer Zeit nicht gelöst. Und auch das wissen viele Bürgerinnen und Bürger, aber die Gewalt, die von außen kommt, dann hier stimmt alles nicht, hier ist alles nicht gut. Und dass das so reingekommen ist, auch in diesem Wahlkampf, das ist, was uns schwächt. Und mir ist schon wichtig heute auch irgendwie, dass wir darüber reden. Das ist nicht nur von innen, was bei uns nicht funktioniert. Das ist auch der Angriff an Desinformation von außen. Der Angriff, so schlecht seid ihr. Und genau diese Rhetorik so, ihr redet zu viel. Es ist unsere Stärke, reden zu können. Und es ist eigentlich, haben wir auch alles Handwerk, um daraus letztlich die konsensualen Lösungen zu finden. Und wir kommen eben nicht dazu, weil man sich verfängt in einem Machtkampf von, wie soll die Welt aussehen, demokratisch oder autoritärer. Und weil wir da manchmal nicht an den Kern der Dinge gelangen, sondern uns in Stellvertreterkämpfen verkämpfen, wo dann diese zerstörerischen Rhetoriken viel mehr auslösen als die Lösungsthemen.
Also wir haben auf jeden Fall jetzt eine Nachricht hier. Der Fünf-Punkte-Plan der CDU ist angenommen worden. Die hat eine Mehrheit im Bundestag bekommen. Herr Merkel, wie blicken Sie denn jetzt auf die nächste Zeit?
Naja, ich verkenne nicht, dass das eine gewisse negative Symbolik hat. Und man muss dann sagen, ihr demokratischen Parteien, die ihr euch ja permanent auf die Schultern klopft und sagt, wir sind die Demokratie, ihr müsst zeigen, dass ihr tatsächlich kompromissfähig seid in den großen Fragen. Und wenn wir nach der Wahl nachdenken, wer kann denn dieses Land führen, werden wir wahrscheinlich mit zwei Koalitionsoptionen dasitzen. Das eine ist Schwarz-Rot, also SPD und die Union, längst keine große Koalition. Das ist ein Nonsensbegriff geworden. Die kriegen keine 50%. Und dann noch eine kompliziertere Variante, das ist Schwarz-Grün. Das werden die realistischen Optionen sein. Aber die politischen Positionen sind relativ entfernt zum Teil in großen Fragen. Also hier muss man zeigen, dass man kooperieren, zusammenarbeiten kann, effektive und faire Lösungen für diese Probleme generieren. Das ist das viel stärkere Moment, die Demokratie zu stärken, als rumzuwedeln, wir gehen ans Bundesverfassungsgericht und dann würde das 3 Jahre dauern und die Entscheidung kennt niemand.
Herr Selk, aber damit hätte man ja, in so einer Konstellation hätte man ja dann doch rechts wieder eine offene Flanke und eben eine ganze Menge Spielraum für die AfD geschaffen. Sehen Sie da nicht auch eine Gefahr? Und gerade wenn man noch mal so ein bisschen weiter guckt auf die Wahl danach, ne? In welche Richtung geht's? Haben wir irgendwann Verhältnisse wie in Österreich?
Ja, das kann gut sein, dass es in diese Richtung geht. Und ja, was folgt daraus für mich?
Aber es gibt doch Feit, wenn ich sagen kann, es gibt doch keine Frau Weidel als Bundeskanzlerin. Wir sind doch noch ein Stück von Österreich entfernt.
Ja, klar. Nee, das war jetzt so lange in die Zukunft, 25, in die Zukunft gesprochen. Genau. Also so habe ich es nicht gemeint. Nee, das war dann missverständlich. Ich denke auch, dass in dem Führungszirkel der AfD keine Person ist, die so eine Attraktionskraft entwickeln könnte. Das wäre eher Zukunftsmusik. So meine ich's. Also ich würde denken, dass doch relativ viele, und insofern ist dieser Verweis auf Dänemark dann vielleicht doch hilfreich, doch viele Wählerinnen und Wähler für eine andere Politik gewinnbar wären, die eben im Sinne einer sozialen Demokratie stärker auf sozialen Ausgleich setzt, eine Idee sozialer Hoffnung verkörpert, stärkere Umverteilungspolitik in Angriff nimmt, wenn es da eine attraktive Kraft gäbe. Ich glaube, dass da viele auch gewinnbar wären, aber ich sehe das gar nicht. Und aus meiner Sicht ist der Aufstieg des Rechtspopulismus hat auch damit zu tun, dass eben die Linke relativ schwach ist. Ne? Also dass eine linke politische Kraft doch stark weggefallen ist. Und kann das nur so konstatieren. Und, ja.
Okay, wenn wir mal nochmal kurz zurückgucken, wir sind jetzt schon in den letzten Minuten, aber wenn wir nochmal kurz zurückschauen auf die 90er Jahre, das war so die letzte Zeit, in der viele Länder auch mal starke Demokratisierungsschübe genommen haben. Frau Marinitsch, wann kommt wieder eine Zeit, in der sowas auf uns zukommt? Wann geht's wieder bergauf mit der Demokratie? Unter welchen Bedingungen?
Ich bin nicht Cassandra. Ne? Ich bin auch keine Freundin von Prognostiken. Also,
aber was braucht es dafür, ne?
Es braucht dafür, es wird, glaube ich, morgen Abend um 18 Uhr werden sich Menschen in Berlin zur Demo treffen und rufen dazu auf. Es gibt jetzt eine ganze Liste von Leuten, die sagen, wir wollen auf die Straße und wir wollen zeigen, was es ist. Es braucht dazu, dass man nicht in Krisenzeiten die Infrastruktur kürzt, zum Beispiel wie jetzt in Berlin, da wird die Kultur weggekürzt, wobei man weiß, dass in autoritären Staaten auch zuerst die Kultur angegriffen wird. Also warum schafft man Strukturen ab, die eigentlich dafür da sind, eine Vielfalt, eine Pluralität zu sichern? Es gäbe ganz viel, was man tun kann. Und tatsächlich habe ich im Moment, ich bin nicht so sicher wie die Kollegen oder wie die beiden Mitdiskutanten, dass wir nicht österreichische Verhältnisse haben können. Die Österreicher dachten sicher vor einigen Jahren auch nicht, dass Kickl Kanzler werden könnte und schon gar nicht jetzt. Ich denke, man sollte sich nie sicher wägen. Und das, was es braucht, ist eine hellwache Bevölkerung und vielleicht, ich finde auch, dass das, was wir anfangs sprachen, dass das eine Wehrhaftigkeit geben muss in der Demokratie, dass nicht alles in Ordnung ist und dass man das aber schaffen muss, indem man sich ja als Zivilgesellschaft hinstellt und vor allem, indem man wieder eine Mehrheit schafft, die Herr Merkel hat vorhin auch wieder von Lösungen gesprochen, dass wir weg aus der Dysfunktionalitätsthematik hinkommen, zu was wollen wir als Land, wie positionieren und wir uns wieder, wie stärken wir unsere europäischen Bündnisse und ja, wie kommt man eigentlich in die Stärken, die wir eigentlich haben? Und ich glaube, wenn die Menschen jetzt auf die Straße gehen, ist das schon ein Weg dahin.
Bitte, Herr Merkel.
Ich glaube schon, und da stimme ich Frau Marinitsch sofort zu, dass mündige Bürger, aktive Bürger eine wichtige Rolle spielen. Aber noch wichtiger ist, dass die Regierungen Probleme lösen. Das haben wir vorhin auch festgestellt. Es muss materiell spürbar werden, es muss symbolisch spürbar sein. Also der Kern liegt nicht in der Zivilgesellschaft, die ist wichtig, aber die politischen Entscheidungen werden woanders getroffen und dahin blickt ein Großteil der Bevölkerung. Probleme lösen wäre auch die Demokratiekrisen lösen.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema Wenn die Brandmauer bröckelt, wie stark ist die Demokratie? Ich bedanke mich bei den Gästen Jagoda Marinitsch, Schriftstellerin und Kolumnistin, Professor Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler, Privatdozent Dr. Veit Selk, Politikwissenschaftler. Unter Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.